Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute wollen wir über Politik sprechen. Das geht an diesen Tagen ja gar nicht anders. Über die Bundestagswahl, über Migration und Integration, über Musik aber auch, über den Klimawandel, über Musicals, über Schlagermusik, über Rockmusik, über Erfolge und Niederlagen, die vielleicht fast noch wichtiger sind. Und über all das kann man eigentlich mit gar nicht so vielen Menschen auf dieser Welt sprechen. Und ich bin sehr froh, dass ich einen habe, der über all das und über Kinderbücher und über andere Bücher noch ganz viel sagen kann. Ich freue mich sehr, dass heute Peter Maffay zu Gast ist. Lieber Peter, man hört es, wir sind nicht allein. Wir sind auf Kampnagel mit im größten Saal, der fast ausverkauft ist. Da freue ich mich sehr drüber. Das an einem Sonnabend um 15 Uhr, man kann es gar nicht glauben.
Ich habe es nicht geglaubt.
Und ich habe gestern noch eine Mail bekommen von Gabi. Ich entschuldige mich, liebe Gabi, du wirst jetzt hier sein, dass ich nicht geantwortet hat, die mich fragte, gibt es einen Extrabereich für die Hardcore-Fans? So. Und deshalb muss ich einmal, jetzt wollen wir kurz gucken, lieber Peter, mit wem wir hier eigentlich sitzen. Kurze Umfrage, danach können Sie sich zurücklehnen und zuhören. Aber wer ist heute hier einfach mal so, weil er nichts anderes vorhatte? Das, okay, das sind auch so 4, 5, würde ich sagen.
Sehr ehrlich, oder?
Aber schlimm wäre gewesen, wenn sich alle gemeldet hätten. Wer würde sagen, er ist ein normaler Fan von Peter Maffay? Gut. Es kommen noch 2 Kategorien. Nicht, dass Sie sich jetzt zu früh festlegen. Wer würde von sich behaupten, er ist ein Hardcore-Fan von Peter Maffay? Oder haben sich unglaublich viele nicht gemeldet? Entweder sind die jetzt meinetwegen hier. Nein. Wer gehört zu der Gruppe von Menschen, die sich ein Leben ohne Peter Maffay nicht vorstellen kann. Ja, wow. Das ist auch für mich ein völlig neues Gefühl, denn die letzte Folge in dieser Reihe war mit Olaf Scholz, da war das nicht ganz so. Lieber Peter, schön. Ich habe gelernt, dass du nach deinem ersten großen Hit, Du, schon relativ schnell 160 Fanclubs hattest. Also das ist
ja, weiß ich nicht mehr.
Weißt du, wie viele es heute sind?
Nein, weil sich die Gepflogenheiten ein bisschen geändert haben. Aber es gibt einige, die sehr, sehr lange schon dabei sind. Und da kennt man sich. Also wenn ich jetzt hier so in die Reihen gucke, dann gibt es sehr, sehr viele Gesichter, selbst bei dieser Beleuchtung, die man erkennt, und ich freue mich, dass ihr da seid. Doch, ja, die Fanclubs sind natürlich diejenigen, die am nächsten an all den Dingen dran sitzen, die wir machen. Es gibt auch eine kleine Zeitschrift, die herauskommt, regelmäßig, und die spiegelt dann ein bisschen wieder, was wir so alles tun und auch unser Miteinander. Und das gehört eigentlich seit Jahren zu unserer Grundausstattung, sagen wir mal so.
Offensichtlich. Du, damit begann das Ganze. Und was ich nicht wusste, ist, dass derjenige, der dich, kann man das so sagen, entdeckt hat, jemand ist, der gefühlt von hier vielleicht 10 Minuten entfernt wohnt, im schönen Poppenbüttel, Michael Kunze. Erzähl mal, wie das damals war. Wie ist der auf dich aufmerksam geworden?
Gar nicht, er nicht. Also so. Die Geschichte ist ein bisschen anders gelaufen. Meine damalige Gesangspartnerin, wir haben ja so im Lauf der Jahre immer ein bisschen gewechselt von einer Stilistik in die andere. Mhm. Und zu dieser Zeit, Ende der 60er Jahre, war eine gute Freundin und ich unterwegs, wir beide, und sangen Folk-Lieder von Bob Dylan, von John Baez, Pete Seeger und wie sie alle hießen. und traten in München in einem kleinen Theater, einer kleinen Kunstbühne auf, mit anderen zusammen, das Song Parnasse am Einsteinplatz. Und an einem dieser Abende trat dann, also das war ein super lustiger Laden, da traten ganz interessante Menschen auf, die alles Mögliche darboten. Im zweiten Stock saß ein Kontrolleur, ich will ihn einmal so bezeichnen, der hat die ganzen Künstler ausgesucht, man musste bei ihm vorsingen und dann, wenn es gut genug war, aus seiner Sicht, dann konnte man auftreten. Und man spielte so 3-4 Songs für einen Zehner am Abend. Also wir sprechen aber von D-Mark. Ja. Und es gab auch ein bisschen Freibier. Und es war immer total bunt gemischt, das Programm. Also wie gesagt, da traten wir dann auf. Und eine Dame kam auf uns zu, auf Margaret, meine Partnerin und mich, und sagte, ich heiße Roswitha Kunze und mein Mann Michael produziert Musik. Und dann stellten sich bei mir die Ohren hoch. Ich hatte damals schon ziemlich große Ohren. Das fand ich sehr interessant. Und sie sagte, wenn wir Lust hätten, mit Michael mal darüber zu reden, ob man vielleicht eine Zusammenarbeit hinkriegen würde oder so, dann würde sie das für uns arrangieren. Da habe ich gesagt, sehr gerne. Ich konnte mir zu dem damaligen Zeitpunkt nichts Besseres vorstellen als einen Schallplattenvertrag. Das war das absolut größte und höchste Ziel, das irgendwo in erreichbar schien. Und dann trafen wir uns, Michael und ich, und unterhielten uns. War ein sehr, sehr angenehmer Tag und eine sehr angenehme Unterhaltung. Und Michael sagte, okay, damit du weißt, wo es entlang geht, ich produziere Schlager. Und habe ich gesagt, ich kannte diesen berühmten Satz noch nicht, aber man hätte ihn anwenden können, wenn das der Wahrheitsfindung dient, dann mache ich das eben. Und kurz darauf lud er mich dann noch einmal ein und dann trafen wir uns in seiner Wohnung und am Klavier in seiner Wohnung saß ein berühmter Sänger, Peter Orloff. Mhm. Und der hackte da in das Piano rein, dass die Wände wackelten und sagten, das ist der Song Du. Und den haben wir vor, mit dir zu machen. Dann habe ich gesagt, okay.
Er hat aber auch gesagt, also Peter, wie heißt du? Peter Mackay? Nee, das klingt zu hart, hat er gesagt, ne?
Ja, ich habe das nie wirklich zu Ende gedacht oder geschweige denn verstanden. Mhm. Denn aus dem 2K wurden 2F und das war nicht viel besser.
Aber er hat drauf bestanden, er hat gesagt, wir machen das, aber du musst Peter Maffay heißen.
Nee, er hat nicht gesagt, also, du musst, er hat gesagt, ich schlag das vor und ich dachte, wenn das jetzt schon mit Problemen beginnt, dann und habe gesagt, komm, Schwamm drüber, machen wir. Mich kennt draußen sowieso niemand, ob ich jetzt als Mackay daherkomme oder als Maffay. Also ja, völlig wurscht.
Aber wie ist es denn heute? Heute, wenn du dann irgendwo deinen Ausweis vorzeigen musst am Flughafen, die sagen, stoppen Sie mal, Sie sind nicht Herr Mackay, Sie sind Herr Maffay.
Sie fliegen gar nicht. Also. Wir finden Sie nicht. Und dann muss ich meinen Ausweis zücken. Ich habe ja beide Namen. Ah, okay. Ich habe ja aus diesen Vorgängen gelernt. Und da sind beide Namen eingetragen. Dann wird dieses Missverständnis aufgeklärt und dann darf ich mit.
Stimmt es, dass du ganz am Anfang, als es rauskam, zunächst kein Erfolg war und dann ein Mitarbeiter der Schallplattenfirma nochmal gesagt hat, gib doch noch ein bisschen Geld raus für Marketing und dass es dann erst losging?
Wenn du erlaubst, dann darf ich das ein bisschen korrigieren.
Unbedingt. Ja?
Also, die erste Annahme ist goldrichtig. Niemand wollte diesen Song hören. Ja. Auch damals war es schon schwierig, mit Rundfunkanstalten sich da durchzusetzen und Interesse zu erwecken für die Dinge, die man gemacht hat. Wir hatten aber einen Sender, oder es gab einen Sender, der hieß Radio Luxemburg. Mhm. Und es war eigentlich, wenn man so will, für die Stilistik Schlager ein sehr, sehr erfolgreicher Sender und jeder hörte den. Den haben wir sogar in Rumänien noch gehört, mhm. musst du dir vorstellen. 49 Meter Band, glaube ich, so wird das bezeichnet, Kurzwelle, mhm. mit den ganzen Störgeräuschen. Also kann man sich vorstellen, wie man Musik da gehört hat. Dieser Sender, der fing an, diesen Song zu spielen. Und das habe ich zu verdanken einem langjährigen Freund. Wir sind inzwischen wirklich lange Jahre befreundet, Frank Elsner. Und Frank und sein Team, die setzten diesen Song ein. Und dann wurde dieser Song in Diskotheken rauf und runter gespielt. Mhm. Und dadurch kriegte er die Kurve und wurde dann das, was man heute von ihm weiß.
Und das ist ja schon, das finde ich immer so irre bei all den Menschen, die in diesem Podcast sind. Man fragt sich ja immer, wie wird man so erfolgreich wie du? Und wo sind so die Momente, die das Leben verändert haben? Und wenn man dann ganz am Anfang bei dir anfängt und bei vielen anderen auch, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Leben bekommen würdest, das du jetzt bekommen hast, war, als du geboren wurdest, nahe Null. Kann man so sagen,
ja,
oder?
Ja, absolut. Das konnte niemand absehen, diese hellseherische Fähigkeit besaß niemand. Wir wussten ja, und ich auch, obwohl ich kaum Berührung hatte mit dieser Szene. Ich wusste auch, dass das eine sehr kurze Reise sein könnte. Ja. Mhm. Aber du war der Türöffner. Ich kaufte mir dann einen schönen Anzug und trat in der Hitparade bei Dieter Thomas Heck auf. Aber das ist jetzt nicht nötig. Ja. Ich verstehe das zu deuten, alles klar. Und damit war eigentlich der Weg schon vorgezeichnet.
Wobei die Frage, als du dann merktest, ich brauchte diesen Einstieg, jetzt bin ich Schlagersänger. Das war ja nicht das, also musst du gucken, woher du kommst. Du hast erst Geige gespielt, habe ich gelernt. Würde ich auch, könntest du heute noch Geige spielen?
Nein, aber verfeuern. Ich habe dieses Geigenspielen nie gemocht. Mhm.
Deine Mutter wollte es,
ne? Meine Mama war eine resolute, energische Frau und die hat das durchgesetzt. Da half auch kein Widerstand. Und ich habe 7 Jahre lang dann mich revanchiert mit grauenhaftem Spiel. Meine Mama wollte immer, oder sie wünschte sich, dass ich in der Lage wäre, die Torselli-Serenade zu spielen.
Wow.
Eine schöne Komposition. Naja, die habe ich dann mir irgendwie so aus den Rippen gequetscht. Und ihr sie vorgespielt und habe gesagt, damit ist unser Deal beendet. Und widmete mich dann eigentlich dem Gitarrenspiel. Ein guter Freund in unserer Straße, wir sprechen jetzt noch über Verhältnisse in Rumänien, mhm. der besaß eine Gitarre und ich kriegte mit, was für ein Feedback er bekam, wenn er spielte, also vor allem von den Mädels. Und dann habe ich gedacht, das ist interessant. Das müsste man eigentlich auch probieren. Und das gefiel mir dann ganz gut, bis heute.
Wie war das dann für dich? Das war 19... Verbesser mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle. Das war 1963, die Eltern entschlossen, von Rumänien nach Deutschland zu ziehen. Warum?
Das ist eine lange Geschichte. Die Kriegswirren haben unsere Familie so wie Zehntausende andere zerrissen. Und ich hole jetzt nicht so weit aus, aber meine Mutter war während des Krieges in Deutschland an einer Schule. Mein Papa war bei der Armee als Flieger. Und als der Krieg zu Ende war, sind beide zurück nach Transsilvanien, nach Rumänien, in der Hoffnung, die Familie dort vorzufinden. Und vornehmlich von Seiten, also die Seite meines Vaters, die Anverwandten von ihm, meine Oma, mein Opa, sein Bruder, die waren nicht mehr da und lebten verstreut in Australien, in den USA. Und mein Vater hat, glaube ich, seine Mama 17 Jahre lang nicht mehr gesehen gehabt. Und natürlich wollte man die Familien zusammenführen. Das hatte für meine Mutter zur Folge, dass sie auf ihre Eltern verzichtet hat, als wir dann ausgewandert sind, 1963. Aber das war der Grund, einer der Gründe. Der zweite Grund, mit Sicherheit für meine Eltern, waren die Verhältnisse in Rumänien. Wenn man auf der falschen Seite gestanden hatte, während des Krieges, dann kriegte man das zu spüren. Also politische Verfolgung, Repression und Dinge dieser Art, die waren an der Tagesordnung. Mein Vater ist öfter abgeholt worden. Am Anfang habe ich das gar nicht mitbekommen. Aber dann zusehends mehr und er kam dann tagelang nicht nach Hause. Erst in Deutschland habe ich dann erfahren, was da alles passiert ist, denn wir wurden als Kinder nicht aufgeklärt. Es war auch viel zu gefährlich, wenn wir rausgegangen wären auf die Straße und hätten davon erzählt, wären die Konsequenzen heftig gewesen. Und das war der zweite Grund und sicherlich damit verbunden auch meine Perspektive, so interpretiere ich das. Meine Eltern wollten ganz einfach, dass ich in einem Land aufwachse, in dem man selbstbestimmt leben kann.
Und als also wart ihr sowas wie auch, kann man das sagen, wart ihr auch ein Stück weit politisch Verfolgte in Rumänien, also zumindest dein Vater?
Mein Vater, meine Mutter landete in einem Zug, der nach Sibirien sollte. Das ist eine ganz abenteuerliche Geschichte gewesen. Mein Großvater, mein Stiefgroßvater war Russe, Alexander Kosenko. Und der besorgte sich eine russische Uniform und ist in den Zug gegangen, hat meine Mutter rausgeholt.
Okay, krass. Ja. Aber dann kannst du nachvollziehen wahrscheinlich, ihr seid dann nach Bayern gegangen, dann kannst du wahrscheinlich die Diskussion, die in Deutschland gerade geführt wird zum Thema, inwieweit gewährt man Menschen ein politisches Asyl, hast du darauf einen ganz anderen Blick als viele andere?
Mir dieses Zeugnis auszustellen, fällt mir nicht leicht. Okay. Ich würde nicht behaupten wollen, dass ich mehr weiß als jemand anderes.
Nicht mehr wissen, aber du hast es sozusagen am eigenen Leib erlebt, ja, wie es ist, ein Land zu verlassen und dann in ein anderes Land, ja, zu kommen. Ja. Unter anderem deswegen, weil man in dem Land, in dem man bisher gewohnt hat, sich nicht sicher gefühlt hat.
Ja, das wohl. Also wir haben ja alles, wir haben Freunde, Leben, unsere Traditionen, im Grunde genommen alles dort gelassen, zurückgelassen und sind mit drei kleinen Koffern ausgereist. Das heißt, wir wussten ja von Deutschland, von diesem Teil Europas sehr wenig, aber wir wussten von der ganzen Welt sehr wenig. Und es war ein Blindflug. Es hätte auch eine unglaubliche Bauchlandung werden können. Ich muss sagen, dass zu dem damaligen Zeitpunkt meine Sichtweise völlig vernebelt war. Ich hatte von vielen Dingen keine Ahnung, konnte also nicht werten oder nicht so werten, wie das heute nach all den Informationen, die man sich reingezogen hat und Erlebnissen und Begegnungen und so weiter. Das wusste ich damals nicht. Ich konnte das nur fühlen. Und gefühlt habe ich, dass wir irgendwo ankommen und neu anfangen müssen, verbunden mit vielen, vielen offenen Fragen. Aber die Gesellschaft, und das möchte ich wirklich sehr deutlich machen, die Gesellschaft hat uns aufgenommen, hat uns Platz gegeben, hat uns entwickeln lassen, haben meinem Vater die Möglichkeit gegeben, zu arbeiten, meiner Mutter sich zu entfalten, mehr die Möglichkeit gegeben, das zu machen, was ich dann über Jahre in der Folge gemacht habe. Dafür sind wir diesem Land enorm dankbar gewesen und ich heute noch, ich bin ja von uns dran der Letzte, der diese Verhältnisse noch kennt. Und es gab auch zuweilen, aber nicht in einer heftigen Form, wie das heute passiert. Auch Diskriminierung, es gab Bemerkungen, die man mitkriegte. Auch damals war es nicht anders und nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern auch. Wer von draußen kam, trug viele Fragezeichen mit sich. Und die viele, oder manche, nicht viele, aber manche damals, die ich wahrgenommen habe, konnten mit unserer Herkunft, mit den Verhältnissen, aus denen wir stammten und herkamen, konnten nicht viel anfangen, weil sie nicht viel davon wussten. Und daraus ist natürlich Misstrauen auch entstanden zu der damaligen Zeit. Es gab ein Wort, welches nicht schön war und auch verletzend sein konnte, vor allem bei denen, die empfindsamer waren. Manche haben das ein bisschen lockerer weggesteckt, aber als Rucksackdeutscher bezeichnet zu werden, ist schon eine heftige Vokabel. Und solche Dinge passierten, aber noch einmal, das war im Verhältnis zu den guten und positiven Eindrücken, die man erfahren konnte und durfte, war das verschwindend gering.
Das heißt, du hast das, was man so Rassismus benennt, so nie richtig erlebt, hast dich aber in deiner langen Karriere ja auch stark immer wieder gegen Rassismus engagiert, bei Rock gegen Rechts mitgemacht und so weiter. Deshalb interessiert mich natürlich, wie verfolgst du die Debatte über Migration und Integration, die gerade aktuell in Deutschland ja extrem stark tobt? Wie denkst du darüber?
Naja, ich setze mal dort an, wo du gerade angesetzt hast. Wenn man von draußen kommt, das habe ich mir angewöhnt, so zu formulieren. Ich komme von draußen. Mein Lebensmittelpunkt, meine Heimat, ich habe das schon erklärt, meine neue Heimat ist definitiv hier in Deutschland. Ich bin jetzt hier seit vielen Jahren. Ich bin mehr hier, länger hier als irgendwo anders auf der Welt und ich habe zwischenzeitlich auch anderswo gelebt. Mhm. Wenn man von draußen kommt, dann hat man, und da hast du völlig recht, eine andere Sichtweise auf diese Dinge und relativiert mehr, versucht mehr zu hinterfragen, weil man auch die Verhältnisse kennt, die draußen geherrscht haben oder herrschen, versucht zu ergründen, wie man diesem Misstrauen, der Angst, des Andersseins und so weiter, wie man dem begegnet, wohlwissend, dass wir alle von diesem Erdball nicht entweichen können. Wir müssen uns ja dieser Aufgabe stellen. Und man ist, glaube ich, eher gewappnet für eine solche Auseinandersetzung, als es manche sind, die sich mit diesen Dingen vielleicht nie oder nur sehr spät haben beschäftigen können. Ja. Ich glaube, dass der menschliche Ansatz, anderen zu helfen, ihnen eine Perspektive zu bieten, die lebenswert ist, zu verstehen, dass Menschen in Bewegung geraten, weil sie irgendwo Gefahren ausgesetzt sind, manchmal lebensbedrohliche Verfolgung etc. Diesen Menschen einen Start zu ermöglichen, ihnen eine Pause zu geben, sich wiederzufinden, sich zu entwickeln, das muss man aus humanistischer Sicht tun. Man muss aber auch gleichzeitig überlegen, und zwar sehr gründlich, wann die Leistungskraft, das zu tun, aufhört zu sein. Denn man kann nicht unendlich viel verkraften, man kann nicht unendlich viel bewältigen, ohne die Gefahr zuzulassen, dass Menschen durch diesen Raster, den man aus humanistischen Gründen, also dieses Netz, das Auffangnetz, ohne dass die Gefahr besteht, dass man da durchfällt. Und dann hilft man niemandem mehr, dann entsteht aus meiner Sicht sehr schnell Polarisierung. Aus der Polarisierung entsteht Spaltung. Aus der Spaltung entsteht Gewalt. Und mit diesem Problem müssen wir verantwortlich offen und ehrlich umgehen. Und, und viele Ansätze, die es in der Vergangenheit meiner Ansicht nach gegeben hat, waren nicht offen genug, waren nicht ehrlich genug, sich mit den wirklichen Gründen auseinanderzusetzen und ihnen auf den Grund zu gehen. Und das hat dann dazu geführt, dass sich Menschen radikalisieren und plötzlich mit ganz gefährlichen Anschauungen an diese Problematik rangehen, was dann stark an Dinge erinnert, die wir noch vor wenigen Jahrzehnten gehabt haben und die uns in ein großes Unglück gestürzt haben.
Keine Sorge, wir machen jetzt nicht nur Politik, aber ich finde das interessant. Würde ich da auch fragen, wie du das siehst. Viele Politiker der großen Parteien aus der demokratischen Mitte sagen, nach der Bundestagswahl hat man jetzt noch eine Legislaturperiode, vielleicht zwei Legislaturperioden Zeit, um sozusagen die Entwicklung der AfD, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern, aber auch in Deutschland zu stoppen, weil wir sonst die Gefahr laufen, dass 2029 oder auch das natürlich ein Datum, bei dem vieles mitspringt, bei der Bundestagswahl 2033 die AfD in eine Situation kommen könnte, wo man nicht mehr verhindern kann, dass sie dieses Land regiert. Wie siehst du diese Entwicklung?
Ich sehe sie genau so. Wenn diese Dynamik anhält, dann werden wir in 4 Jahren das vermutlich erleben. Mhm. Es sei denn, die gesamte Gesellschaft in unserem Land ist bereit, über manche eigene Grenzen hinweg aufeinander zuzugehen, um sich wahrzunehmen. Ich glaube, das Gefährlichste, was wir tun könnten und manchmal auch tun, ist auszugrenzen. Zu sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Damit erzeugt man eine Bugwelle, die man nicht abarbeitet. Und wenn das nicht passiert, dann wird genau das eintreten.
Heißt dann auch, die Abgrenzung passiert ja jetzt auch oft im politischen Bereich, dass alle Parteien sagen, mit der AfD arbeiten wir nicht zusammen. Wir haben es im Bundestag erlebt. Das heißt, man muss auch irgendwann sich von dieser Abgrenzung lösen, weil sonst die Demokratie, wir haben sonst natürlich, dass viele jetzt schon sagen, Moment, da wählen 10 Millionen Menschen AfD und offensichtlich werden diese 10 Millionen Menschen in der Demokratie nicht richtig wahrgenommen, sondern ausgegrenzt.
Also, dass es in der AfD rechtsradikale Kräfte gibt, ist ein Grund, eine solche Partei nicht zu wählen. Aber nicht alle Menschen, das ist meine Überzeugung, die AfD gewählt haben, gehören zu diesem Kreis. Und das müsste man auch berücksichtigen. Ich glaube, dass es sehr gefährlich ist, alle Menschen in einen Topf reinzuwerfen und zu pauschalisieren. Wenn man das tut, dann versperrt man den Weg zu einem Dialog miteinander und versperrt die Möglichkeiten, die man hat, durch die richtigen Argumente eine Situation zu relativieren und sie so zu gestalten, dass sie einmündet in einen Konsens, in einen gesellschaftlichen Konsens. Denn was wir im Augenblick erleben, zumindest aus meiner Sicht, ist, dass man spaltet und dass man keine gemeinsamen Nenner mehr erzeugt. Wir brauchen den aber, sonst ist diese Gesellschaft nicht belastungsfähig. Ja? Und das bedeutet auch, dass man sich, so schwierig es ist, mit dieser Thematik auseinandersetzt und versucht, mit Argumenten weiterzukommen, statt auszugrenzen und damit einfach das Problem nur vor die Tür stellt. Wenn man die Tür aufmacht, ist es immer noch da. Mhm. Ja.
Heißt auch, also wir haben das ja in Hamburg mal erlebt, mit, also nicht ganz vergleichbar mit der Schill-Partei in Hamburg, die dann tatsächlich auch 20% bekam. Und der damalige Bürgermeister Ole von Beust hat eine Koalition mit der Schill-Partei eingegangen, ist dafür viel kritisiert worden. Das Ergebnis war aber, nach 2 Jahren, die Regierung zerbrach, Es gab eine neue Wahl und ich glaube, die Schildpartei landete bei 2 oder 3%. Das heißt, die hatte sich nicht entzaubert dadurch, dass ganz viele andere Parteien gesagt haben, die sind blöd, die können das nicht, die sind zu radikal. Sie hatte sich entzaubert, als sie tatsächlich all die Dinge, die sie versprochen hatte, umsetzen musste und gezeigt hat, dass sie es nicht kann. Das ist ja die große Diskussion. Dann irgendwie, so, viele sagen in Deutschland, so weit darf es nicht kommen. Oder muss es am Ende dann doch so weit kommen, dass die AfD mal regiert, um sich dann vielleicht tatsächlich zu entzaubern?
Ich glaube, die Entscheidung damals in Hamburg war eine sehr kluge. Mhm. Und das Ergebnis beweist es ja auch. Man muss schon den Mut haben zu einem solchen Schritt. Und das ist in der Politik ja eigentlich gang und gäbe, dass man selbst mit den Parteien im Dialog bleiben muss, die man inhaltlich komplett ablehnt. Wir erleben das in der Ukraine, wir erleben das in Gaza, überall. Wenn wir nicht miteinander in der Lage sind zu reden, kommen wir nicht über den toten Punkt in vielen Situationen hinaus. Und das bedeutet, dass die Gefahren, die damit verbunden sind, sich nicht verkleinern, sondern vergrößern.
Ich habe gesagt, mich interessiert immer, wie Menschen so geworden sind, wie sie geworden sind. Und dann guckt man sich dein Leben an und denkt, mein Gott, eine Aneinanderreihung von Erfolgen. Und dieser Mensch hat ja gar keine Rückschläge gehabt. Und da habe ich, wenn ich da mal genau geguckt habe, habe ich gedacht, es gab natürlich schon Rückschläge, ist das falsche Wort, aber es gab natürlich schon so Niederlagen. Und ich frage mich, weil das bei vielen Gästen so ist, die ich habe, ob diese Niederlagen nicht tatsächlich oft der entscheidende Grund waren dafür, dass man so erfolgreich geworden ist. Ist das so? Also fangen wir mal bei dir an. Erste kleine Niederlage, Gymnasium, bist du 1 oder 2 Mal sitzen geblieben und dann von der Schule gegangen.
Ne? So, und das war ein Erfolg.
Genau. Ja, aber immer, und dann denkt, und bist dann einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten in Deutschland geworden. So, aber ich meine, das ist die Frage, wie wichtig sind so Niederlagen und Rückschläge, um dann tatsächlich so erfolgreich zu werden, wie du es geworden bist?
Also ich glaube, eine Voraussetzung ist, dass man Misserfolge gut verstecken kann. Ja. Und die gab es natürlich. Ja. Wir sind einige Male gegen die Wand gebrettert und im Beruflichen, im Privaten. Also das Leben ist nicht nur so gegangen, Gott sei Dank nicht, weil, wie du schon angedeutet hast, jede Kollision hat eigentlich 2 Seiten. Mhm. Zumindest verstehe ich das so. Man kann einer Kollision Gutes abgewinnen. Also ich habe das manchmal ein bisschen verglichen mit einem Hürdenlauf. Wenn man sich beim Hürdenlaufen die Knie aufschlägt, dann trainiert man härter, um diese Hürde so zu überspringen, dass man keine blauen Flecken davon trägt. Und das ist eigentlich wirklich der schöne Prozess dabei. Wenn etwas misslungen war und manchmal noch misslingt, dann hilft es sehr, wenn diese Sichtweise die Oberhand behält und man zusammen oder alleine hartnäckig genug bleibt und zäh genug und genügend Willen entwickelt, diese Schwierigkeiten, die sich einem in den Weg stellen, manchmal zu überwinden. Das haben wir meistens gemeinsam gemacht, weil es so am besten geht. Eine Parallele zu den Vorkommnissen in unserer Gesellschaft. Und auch die Brüche, die es gegeben hat und so weiter, das ist alles im Kleinen sehr gut vergleichbar. Geht, sowas kann man besser bewältigen zusammen. Und ich habe immer sehr geschätzt, wenn Menschen lange zusammengeblieben sind. Deswegen, unsere Band hat ja jetzt inzwischen 2 Generationen. Die Jungen, die stehen hinter uns und zeigen uns, was Energie bedeutet. Und wir zeigen ihnen, was wir gelernt haben, hoffentlich. Also diese Symbiose, die macht viel Sinn und deswegen ist es gelungen, einen langen Zeitraum zu überstehen.
Hättet ihr den auch überstanden? Du hast es mal gesagt, es gab dieses legendäre Konzert 1982, glaube ich, da warst du Vorgruppe der Rolling Stones. Und einige erinnern sich noch, das war so, aber du hast gesagt, also flogen da tatsächlich Eier? Ich habe das, oder, also ist so, aber du hast gesagt, das war, fühlte sich in dem Moment bescheuert an. Aber im Nachhinein war es gar nicht so schlecht, weil wenn die uns da auch noch gefeiert hätten, wären wir wahrscheinlich abgedreht.
Genauso. Absolut genauso. Wir haben damals so einen Aufwind gehabt, der war kaum nachzuvollziehen. Schnell und heftig. Und ich unterstelle ganz einfach, dass wäre das so weitergegangen, widerstandslos, hätten wir uns verloren. Dann verliert man den Boden unter den Füßen, dann wird man noch schräger, als man manchmal ist. Und dann funktioniert es irgendwie auch nicht mehr. Dann wird man kritiklos und wie auch immer. Dieses Vorkommnis damals hat uns geerdet im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass man, um eine solche Dimension zu bedienen, wie das in diesen Stadien der Fall war, noch eine Schippe drauflegen muss oder vielleicht sogar noch mehrere, lernen muss, damit umzugehen und so weiter. Und das war das beste Lehrstück, das wir alle hätten haben können. Und wir haben zusammengehalten, wir sind nicht auseinandergebrochen. Ich habe ja der Band nach Hannover, da ging ja der Zirkus los, gesagt, Leute, dieser Gemüseladen, den müsst ihr euch nicht antun. Wer jetzt Lust hat, auszusteigen, der möge das bitte tun. Ist absolut nachvollziehbar. Und alle haben gesagt, no, das spielen wir zu Ende. Das hat uns sehr geeint, hat uns sehr zusammengeschweißt und ein paar Monate später haben wir dann die eigene Tour gespielt und haben viele dieser Lehrmomente aus den Stones-Konzerten übertragen in die eigene Tour und die lief dann gut. Also dann sind einige Wunden wieder ein bisschen verheilt.
Was macht das, wenn man auf einer Bühne steht und guckt von dieser Bühne runter und sieht dann die Menschen? Was macht das und was ist der Unterschied eigentlich zwischen, wenn da 50 sind, 500, 5000 und 50.000?
Wenn du erlaubst, fange ich mit der zweiten Frage an.
Ja, gern.
Also der Unterschied ist gleich null. Ja. Außer, dass man manchmal zählen kann und bei den großen Venues hört man irgendwie auf. Ja. Nein, es ist in dem Augenblick, wo man, mir geht das so, wo Publikum da ist, ist das Publikum. Ob das viele sind oder wenige, spielt dann keine Rolle. Es geht ja immer wieder um das Gleiche. Man versucht, etwas anzubieten, was hoffentlich Freude bereitet, in der Hoffnung auch, dass Menschen mit Impulsen nach Hause gehen und sagen, es hat sich gelohnt, der Aufwand dorthin hinzugehen. Und dieses Spiel ist nie garantiert. Also genau wie jetzt. Also wir wissen ja noch nicht, was in einer halben Stunde passiert. Ja. Und dieser Reiz, der erzeugt auch eine gewisse Nervosität und man versucht, das Beste daraus zu machen. Also ich sag mal so, wenn ich feststellen würde, und manchmal habe ich das auch, es war ja nicht immer so glatt, was da abgelaufen ist, wenn ich feststellen würde, dass Leute rauslaufen zum Bier holen, dann weiß ich, dann haben wir verloren. Mhm. Ja, und bei den Kleinen ist es noch deutlicher, wenn die in der Nase bohren und anfangen miteinander zu quatschen, kann man eigentlich einpacken. Ja.
Wie machst du das, wenn du auf der Bühne sitzt? Suchst du dir dann einige Leute, die du im Blick hast? Guckst du?
Ja.
Okay.
Ja.
Das heißt, es gibt immer wie viel? Es gibt 4, 5, wo du guckst und wenn du merkst, der fängt an zu gähnen, einer von den Vieren, dann ja, also suchst du dir einen anderen.
Nee. Ja. Ich kann mich gut erinnern an eine Situation, das ist jetzt lange her, als einer in der ersten Reihe sitzend sein Pausenbrot auspackte und entblätterte und anfing genüsslich zu essen und sagte, macht mal. Ja. Also, aber selbst das ist eine Herausforderung, der man sich zu stellen hat. Ja. Und der man irgendwie adäquat begegnen will. Aber nochmal, ob das viele sind oder wenige, ändert nichts am Prinzip.
Und das ist auch nicht so, also wenn man einmal vor 10, 20, 30.000 Leuten aufgetreten ist, es macht nichts mit einem, wenn es dann nur noch 1.000 sind?
Wenn 30.000 erwartet wurden und nur 1.000 kommen.
Okay.
Dann macht also, das was, nee, ja.
Klar, das ist klar. Aber wenn nur 1.000 reinpassen, ist alles gut.
Dann ist sehr gut. Dann ist
alles. Wann wusstest du, ich hab's geschafft?
Ich habe es nicht geschafft. Temporär.
Okay.
Temporär.
Ja, okay.
Also immer in Abschnitten. Letztes Jahr haben wir es geschafft, eine der geilsten Touren zu spielen, die wir jemals hatten. Das wiederum ist nichts an Automatismus, der sich in der Zukunft wiederholen muss. Er kann es, aber dann müssen wir was dafür tun.
Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Er kann es. Weil ich hatte so in Erinnerung gehabt, das ist die letzte Tournee gewesen. Aber offensichtlich ist es nicht die letzte Tournee gewesen.
Ja, ich habe mich versprochen. Also ich meine damit Einzelkonzerte.
Okay.
Die spielen wir natürlich noch. Ja. Ich hab nur gesagt, dass wir keine Tourneen mehr spielen werden, weil das Zeit in Anspruch nimmt, die Hendrike, meine Frau, mein Sohn Jahres und vor allem die kleine Anouk, da wollen wir ein bisschen mehr miteinander Zeit haben. Gerade bei kleinen Menschen sind die Sprünge so phänomenal und spannend. Und mein Zeitfenster ist einfach, ich werde jetzt 76. Vielen Dank. dass man ein bisschen vorsichtig sein muss mit der Zeit, die.
Und das muss man für alle Fans erklären, die natürlich traurig waren. Tatsächlich ist das so, dass du gesagt hast, also ich mache keine Tournee mehr, weil ich möchte eigentlich diese Momente mit Anouk, mit meiner Tochter, miterleben. Auch vor dem Hintergrund, dass du sie bei Jahresjahr so nicht hast miterleben können. Also ja. Das schon einmal verpasst hast und dann gemerkt hast, oder ist es so, gemerkt hast, wie schnell das dann plötzlich vorbei ist. Ja. Und auf einmal ist der Sohn erwachsen.
Ja, also ich bei uns in der Küche hängt ein Kalender mit einem Foto von Jahres und mir. Da ist er noch so klein und wir sitzen so, er sitzt zwischen, also bei mir auf dem Schoß und dieses Foto, das sehe ich jeden Tag, weil ich dann auch Montag, Dienstag einstelle und das Datum und das erinnert mich immer daran, dass ich zu diesem Zeitpunkt, als er so groß war oder so klein, so viel unterwegs war, dass ich das, was ich jetzt bei Anouk hoffe nicht zu verpassen, dort verpasst habe. Das Gute an der Situation jetzt ist, dass Jahres bei uns wohnt. Also ich strecke die Hand quasi aus und kann ihn erreichen. Er arbeitet bei uns im Laden. Auf der Bühne steht er hinter mir und wir holen wirklich nach, was wir verpasst haben. Und das ist auch wieder sehr schön. Er ist jetzt 21, ein guter Junge. Und ich merke, dass er sich findet. Es gab da, und wahrscheinlich kommt das in gewissen Situationen vielleicht auch wieder, dass er jetzt weiß und seine Richtung schon langsam gefunden hat, sich zu bewegen. Also das zu beobachten, ist klasse. Er kommt zu mir und sagt, pass auf, ich mache die Dinge anders. Ich bin zwar dein Sohn, aber ich möchte nicht dauernd als solcher draußen in der Öffentlichkeit wahrgenommen
werden. Aber wie findest du es, dass er auch Musiker sein? Er möchte Musiker sein. Wie findest du das?
Gut.
Aber es ist natürlich, ja, ne? Aber es ist natürlich, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen so wie, ich muss dann immer, nehmen wir an, wenn du einen großen Konzern, also wie die Ottos vielleicht in Hamburg, ne, wenn du der Sohn vom Versandhausgründer bist und dann erbst du den Versandhaus und das ist ein Riesenunternehmen und du wirst natürlich immer mit dem Älteren gemessen. Das wird bei ihm auch so sein. Ne?
Das ist ein, die Situation kann nach hinten losgehen. Mhm. Nämlich dann, wenn ich für ihn immer so das Rückzugsgebiet bin. Ja, und er irgendwie so unter der Glasglocke stattfindet. Das wäre schlecht. Er würde nie eigenständig werden. Er würde nie wirklich seine eigenen Wege gehen und eigene Konturen entwickeln, etc. Also, er muss seinen Weg gehen. Und ich kenne diese Thematik aus eigener Erfahrung gut genug, um ihn zu warnen, wenn er sich unter die Käseglocke zu begeben versucht. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, Freundchen, der Laden ist geschlossen. Ja, der kann aber zu mir kommen und sagen, wie gehe ich das Thema X an?
Klar.
Was würdest du mir dazu raten? Und dann sage ich, aus meiner Sicht würde ich das machen, aber wenn dir was Besseres einfällt, dann mach das. Mhm. Ja, du musst deinen Weg alleine finden oder mit deinen Freunden. Sieh zu, dass du die richtigen Leute um dich hast. Lerne zu unterscheiden, wer dir gut tut und wer nicht. Behalte deine Energie, sei diszipliniert. Das kann ich ihm sagen.
Du kannst etwas sagen, was ich nicht sagen kann. Ich bin der Vater von zwei Söhnen. Ist es was anderes, wenn man einen Sohn bekommt als Vater oder wenn man eine Tochter bekommt? Natürlich ist es was anderes, aber was ist das?
180 Grad.
Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, ich kann das nur subjektiv beantworten oder aus meiner Sicht. Der Unterschied ist, dass so ein kleines Mädchen die Empfindsamkeit, die Art der Unbekümmertheit, die Zartheit, der Charme, all diese wunderschönen Eigenschaften noch ein bisschen mehr besitzt oder zumindest besser ausspielt als ein Junge.
Und in dir dann was auslöst. Ich muss irgendwie, fällt mir in dem Zusammenhang jetzt gerade irgendwie eine Passage aus einem Song ein, ich weiß gar nicht, von wem der ist, irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Also hat Anouk bei dir dieses, das ist eigentlich eine Frage, die ist glaube ich falsch, weil du hast dieses Kindliche tatsächlich dir erhalten und meine These wäre jetzt, dass du so normal und natürlich geblieben bist, weil du auch immer dieses Kind in dir hattest und das irgendwie so richtig, also einerseits bist du der harte Mann auf dem Motorrad und so, aber andererseits hast du immer so was kindlich Verspieltes gehabt. Ich hoffe, ich trete damit jetzt nicht zu nahe. Du kannst auch sagen, es ist völliger Quatsch, aufstehen und gehen. Aber ist das so?
Das würde ich jetzt nicht mehr machen, das habe ich einmal gemacht.
Tatsächlich?
Ja, ja. Ich bin einmal aus einer Runde ausgestiegen. Unbedeutend. Okay.
Also das Kind, weckt sie das Kind, hat sie das Kind in dir noch mal stärker geweckt wieder?
Also es macht auf jeden Fall enorm weich. Mhm. Ja. Das ist, wir verbringen Zeit miteinander in einer anderen Art. Ja. Anouk ist, die bastelt gerne. Und sie bastelt so sinnvolle Sachen. Neulich hat sie so ein aus Papier eine Collage gemacht. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Und da waren Gebilde drauf und die waren angemalt und da war ein Dach und dann sage ich, was ist denn das? Das sieht man doch, Papa. Sag ich, ja, erklär es mir ein bisschen. Und dann hatte sie Bäume gemalt und festgeklebt und dann habe ich genau hingeguckt, es waren tatsächlich Bäume und dann war dieses Dach da und sage ich, wofür ist denn dieses Dach? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt diese kleinen Mäuse, die man kaufen kann, für so in verschiedensten...
Kleine Mäuse?
Mäuse, ja. Okay. Ich sehe schon, du bist nicht hier von mir.
Ich hab nur Jungs, ich kaufe immer nur Playmobil und Autos.
Auch da kommen manchmal Mäuse zustande. Also diese kleinen Puppen, das ist so ein Collector's Item. Okay. Und da gibt es viele. Und sie hatte so eine Krippe, in der eine kleine Maus saß und die saß hier, und die schlief jetzt unter diesem Dach.
Okay.
Ja. Das war so empfindsam und so klug überlegt, was sie damit machen wollte. Und sie kommt manchmal und legt dann, sagt sie, guck mal, das habe ich für euch gemacht, für Henrike und für mich. Mhm. Und wir wissen schon gar nicht, wo wir das ganze Zeug hinpacken. Und das ist so berührend und da ist so viel Unbekümmertheit da. Das ist sowieso eine Qualität, die uns Erwachsenen ja manchmal.
Aber das meine ich, hast du diese Unbekümmertheit nicht auch immer noch?
Manchmal. Und sie erinnert mich dran, jetzt mehr als das vorher. Vorher habe ich das nicht sehen wollen oder nicht gesehen durch die Hektik, die man lebt, aber sie erinnert mich daran, dass es diese Unbekümmertheit gibt. Und letztlich ist der Satz von Jesaja, den sie, die Quintessenz von der Reise zur Vernunft, den sie Zabaluga entgegenbringt, der hat seine Gültigkeit. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Diese Kindlichkeit, nicht kindisch, Kindlichkeit, für sich in irgendeiner Form wieder zurückzuholen und sie zu bewahren in einem gewissen Umfang, das macht im Leben eines Menschen, glaube ich, Sinn.
Du hast, vielen Dank. Wenn man dein Gesamtwerk anguckt, ist es ja wirklich erstaunlich, geht los mit Schlager, ist dann, Deutschrock ist, glaube ich, eine ganz gute Bezeichnung, dann kommt aber sowas wie Tabaluga, jetzt hast du mit deiner Frau auch eine Kinderbuchreihe geschrieben, die da auch noch so eine Art, ja, vertont wird, Musical gemacht wird. Tabaluga damals, hast du das gemacht, um zu sagen, das ist eine tolle Idee? Oder war das auch die Idee zu sagen, warte mal, damit erreiche ich die Kleinen, die Älteren habe ich schon erreicht und irgendwie, ne, also,
nein, Marketing.
Ne, Marketing, ja, das kann ja sein, ich kenne diese Geschichten, ne, Oma ist großer Peter Maffay-Fan, ne? Und sagt dann zu ihrem Enkelkind, naja, vielleicht ist das, keine Ahnung, Eiszeit ist vielleicht noch kein schönes Lied für dich und Sommer, es war Sommer vielleicht auch noch nicht. Aber Tabaluga ist schön. Und so werden ja Generationen auf verschiedene Art und Weise über dich herangeführt. Und wahrscheinlich wird das auch noch in 10, also man kann ja sozusagen sein Leben mit der Musik von Peter Maffay verbringen, weil du fast für jeden, also das ist bei Rolf Zuckowski schwieriger. Da ist man irgendwann raus. Ne? Aber war nicht die Idee.
Also diese Unterstellung, dass wir damals so klug gewesen wären, so vorzugehen, ist eigentlich sehr schmeichelhaft. Aber zu dieser Leistung waren wir nicht in der Lage. Also wir haben meine zweite Frau, Chris, war auch Lehrerin und sie kam irgendwann zu mir und sagte, als Musiker müsste es doch reizvoll sein, einen Erzählstoff zu vertonen. Mhm. Habe ich gesagt, glaube ich schon. Und dann sagte sie, warum macht ihr das denn nicht? Sag, Moment mal, Schlager, Rocker, Märchenonkel, das würde niemand wirklich noch mitmachen. Und dann sagte sie einfach, wieso denn? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo festgenagelt ist und festgeschrieben steht, dass man das nicht machen kann. Und dann fingen wir uns an zu unterhalten über Erzählstoffe, über Märchen an Schulen und Ähnliches. Und dann schon langsam kam aber der entscheidende Faktor hinzu, nämlich in Geschichten Werte zu verpacken, die für uns, die großen Kinder, die kleinen Kinder, immer an Gültigkeit, also an Gültigkeit nie verlieren. Liebe, Respekt im Umgang miteinander und, Empathie etc. Und dann haben wir gesagt, das ist eine Aufgabe. Ich habe Rolf Zuckowski kennengelernt über meinen Kumpel Dieter Viering.
Ja, erzähl mal, wie habt ihr euch, das war mir gar nicht bewusst, wie habt ihr euch kennengelernt? Rolf Zukowski. Aufgrund dieses...
Ich kannte ihn nicht, aber, okay, aber ein Freund von mir kannte ihn und er sagte, das ist der richtige Ansprechpartner, um dir ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und dann traf ich Rolf und das war vom ersten Augenblick an so erfrischend und angenehm, mit ihm zusammen an sowas ranzugehen. Und so entstand dann Zabaluga. Und dann, du musst dir das wirklich wie ein Sandkastenspiel vorstellen. Ich meine, das sind alles erwachsene Männer gewesen, die dann irgendwo bei Hugendubel in München Kinderbücher gekauft haben. Und dann standen wir über den Boden und haben dann geguckt, was gefällt uns. Und da kamen eigentlich nur zwei Leute raus, die in Frage kamen. Janosch und Helme Heine.
Ja.
Und Janosch, an den sind wir nicht rangekommen. Und Helme zeichnete dann irgendwann Zabaluga. Und das war dann irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Und daraus ist dann eigentlich die erste Geschichte entstanden. Ja, und die Plattenfirma, die wollte das partout nicht haben. Die hat, hat gesagt, wir haben sie nicht als Märchenonkel eingekauft. Und der Justiziar damals, die Plattenfirma saß übrigens hier in Metronom in Hamburg.
Ja.
Der Justiziar, der war der Kluge unter den Herrschaften und er sagte, Leute, ihr habt da etwas, ihr habt noch keine Ahnung, wie das aufgehen wird. Und das passierte dann auch. Sollte aber auch die einzige Arbeit dieser Art sein. Und dann kam die Reaktion des Publikums hinzu, wann macht ihr wieder so etwas? Ich sagte, Moment, nein. Aber dann doch. Und dann kam die entscheidende Phase, eine charmante Liebesgeschichte zwischen der Eisprinzessin und Zabaluga, Zabaluga und Lilly. Und die Aufführung im Fahrwasser dieser Veröffentlichung, die faszinierend waren. Und dann haben wir schon langsam kapiert, dass da sich irgendetwas abspielt, was so in dieser Form noch nie bei uns stattgefunden hatte. Dann entstand die Stiftung daraus und alles. Es war also Learning, noch einmal zurück zu dem Konzept, Marketingkonzept. Das war Learning by doing.
Manchmal muss man einfach Sachen machen. Und ich stelle wieder fest, dass du eigentlich gefühlt so ein halber Hamburger wenigstens bist. Viele Dinge, die du gemacht hast, dein Entdecker, also du kommst aus Hamburg, wir räumen mit Rolf Zukowski. Und dann sieht man auch Freundschaften, eine Freundschaft, mit dem hast du auch vieles gemeinsam, mit Udo Lindenberg, auch einer dieser Menschen, bei denen, glaube ich, keiner auf die Idee kommt. Wobei, das weiß ich, gibt es Menschen, die zu dir sagen, guten Tag, Herr Maffay? Weil Udo sagt, wenn einer sagt, wenn er sagt, guten Tag, Herr Lindenberg, und dann guckt er den an und sagt, mit wem reden Sie? Weil es ist gewohnt in Hamburg, es gibt in Hamburg zwei Menschen, die alle mit Vornamen anreden. Der eine ist Udo und der andere war Uwe Seeler. Niemand wäre auf die gekommen.
Also die Herrschaften vom Finanzamt sprechen mich immer mit.
Herr Maffay,
wo ist Ihre... noch nie jemand auf den Namen Peter gekommen.
Johannes Oerding, ist ein sehr guter Freund. Wie gut hat man gesehen bei Verstehen Sie Spaß? Eine wunderbare Geschichte. Der arme Johannes Oerding. Für die, die es nicht kennen, muss man nochmal sagen, also du hast dich mit Johannes, erzähl du, hast Johannes Oerding wohin gelockt und was von ihm verlangt, von deinem guten Freund?
Ich habe ihn weder gelockt noch von ihm was verlangt. Ich habe Freund in der Band, Peter Keller, der auch in Hamburg lebt, der kam zu mir und sagte, pass auf, ich habe da einen Künstler einige Male erlebt, ihr beide solltet euch mal irgendwie zusammentun. Mhm. Und der Name Johannes Oerding fiel und dann habe ich natürlich...
Und er sagte dir damals, wann war das ungefähr?
Vor 7 Jahren ungefähr. Und das gefiel mir gut. Mhm. Aber ich meine, du kannst gute Musiker zusammenbringen. Jeder ist auf seinem Instrument klasse. Mhm. Wenn menschlich, wenn das nicht funktioniert, dann hilft das auch nicht weiter. Und deswegen war ich ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht vorsichtig, aber ich bin da nicht gleich drauf angesprungen. Aber dann veröffentlichten bzw. planten wir unser MTV Unplugged Album und dann habe ich gesagt, das müsste man jetzt einmal wirklich mal ausprobieren. Und Johannes ist auch so ein Mensch, der ein Macher, ein kluger, überlegter, empfindsamer, interessanter Mensch, der eine Vision hat von der Entwicklung, die er vor sich sieht oder hinter sich hatte, der mit dem Publikum sehr schön umgeht und, und. Das ist ein ganz, ganz warmherziger Mensch. Und er kam dann und wir hatten, das ist vorhin schon erwähnt, Eiszeit in der Mache. Und er setzte diesem Lied hinten noch ein paar Zahlen drauf, sinngemäß, dass wenn man nichts tun würde gegen die Konfliktsituation, die möglicherweise dann eben einen atomaren Ausgang nimmt, wenn man das nicht mal würde, würden die Kinder einen daran erinnern und fragen, warum habt ihr nichts dagegen getan? So. Und mit diesen paar Zahlen ist er eingestiegen während des Konzertes in unser Konzert in der wir spielten das in Halle in dem ältesten Theater dieser Art, das es in Deutschland gibt, eine wunderschöne Kulisse. Er kam rein und sang diese Zahlen und der Saal flog weg. Und dann spielten wir noch einen schönen alten Rhythm and Blues Titel zusammen. Und da habe ich dann gemerkt, wie kompetent er als Künstler agiert. Und seitdem kreuzen sich unsere Wege eigentlich immer wieder und sehr gerne. Und dann kam Corona und wir machten ein ganz reduziertes Album mit persönlichen Inhalten. Mein Vater war gestorben und etliches mehr.
Sehr alt geworden, dein Vater? 94, ne?
Ja. Ja. Ja, und Johannes hat einen wunderschönen Text gemacht für dieses Lied, wenn wir uns wiedersehen. Da habe ich gemerkt, wie talentiert jemand sein muss, um mit einer so filigranen und empfindsamen Situation richtig umzugehen. Und deswegen auf der letzten Tour sagt er, wenn du mich brauchst, dann komme ich. Und dann habe ich gesagt, 1, 2, 3, könntest du. Er war dann, glaube ich, 10-mal dabei.
Wie ist es, wenn Gott sei Dank. Wie ist es jetzt, also nur mal so, wenn er hat ja nächstes Jahr in Hamburg ein kleineres Konzert im Volksparkstadion geplant. Wenn er dich fragt, Peter, kommst du?
Das hat er ja in Hamburg, als wir gespielt haben, auf der Bühne getan.
Okay.
Ja. Aber es wäre nicht schwer gewesen, mich auch woanders zu überzeugen, mitzumachen.
Okay, also nächstes Jahr.
Ich bin dabei.
So, und dann denkt man sich so eine Freundschaft und dann aber musst du trotzdem noch die Geschichte erzählen mit diesem Tattoo. Also du hast ihn dann bei Verstehen Sie Spaß oder deine Frau vor allen Dingen hat die da hingelockt und dann hieß es auch, Peter würde sich so wünschen, so nee, als oder erzähl du.
Also das ging so los, dass die Redaktion auf uns zukam und sagte, Peter, hättest du Lust, da mitzumachen? Habe ich gesagt, nein. Und dann haben die Herrschaften gesagt, warum denn eigentlich? Ich sage, das kann ich ihm nicht antun. Das geht nicht, das ist ein Freund von mir. Und wenn jemand das mit mir macht, dann... Aber die waren dann so überzeugend und sagten, es wird sehr respektierlich behandelt und das ist keine schlimme Sache. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und die Idee war, auf unsere Tattoos anzuspielen, die er hat und ich habe und so weiter. Und Anouk hatte eine kleine Zeichnung gemacht. 2 Strichmännchen. Das Größere bin ich und das Kleine ist Johannes. Und das haben wir ihm gezeigt und ich bin dann reingegangen in die Garderobe zu ihm und habe gesagt, Johannes, es ist mir sehr peinlich, aber du bist mein Freund, ich musste das einfach erzählen. Guck mal, das hat Anouk gemacht und weil die uns beobachtet und die findet das so toll, dass wir miteinander so gut befreundet sind und sie hat auch angemerkt, dass es super wäre, wenn wir uns beide dieses Tattoo machen lassen.
Wo man auch sagen muss, eine Fünfjährige, die am
Vater...
Hat er mich
angeguckt, hat gesagt, ach so, ja, sie sind noch alle. Aber wir haben ihn dann bearbeitet. Und dann irgendwie hat er sich hat zuerst einmal gesehen, wo er noch Platz hat. Und hat dann gesagt, okay, dann mache ich das. Und dann wurde diese Geschichte inszeniert. Ich wusste nicht, mit welcher Akribie sowas abläuft. Ja. Also auch hochtechnisch und enorm. Um es kurz zu machen, ich glaube, dass er irgendwann am Ende, weil das zu überzogen wurde, dass er irgendetwas gerochen hat und gecheckt hat. Aber er hat mitgespielt und wir saßen dann hin und haben gesagt, Mist, irgendwie so richtig, richtig gezündet hat das nicht, man müsse noch etwas machen, weil er jetzt damit nicht rechnen würde.
Genau, er dachte, jetzt bin ich durch, jetzt das passiert bin ich einmal durch im Leben. Genau.
Kerry ist an mir vorbeigegangen. Und dann kriegte ich auf der Bühne plötzlich einen Anfall.
Das war so gemein, oder?
Und hab gesagt, Johannes, du musst jetzt übernehmen. Ich sagte, ich kenne das Lied nicht. Sag ich, egal, mach irgendetwas. Und ich habe das wohl einigermaßen überzeugend gespielt. Er war dann komplett ratlos und es ging ja alles schnell. Es war Waldbühne, 24.000 Leute oder 22.000 Leute guckten konsterniert auf die Bühne und ich sag, was passiert jetzt? Und die Band fing auch sofort an zu spielen.
Also er hatte, das heißt, die Band war eingeweiht?
Die Band war eingeweiht.
Okay.
Die fing sofort an zu spielen, legten los und er stand völlig im Wald. Völlig, völlig verzweifelt und dann kam Barbara von der Seite rein geschwebt und sagte, April, April, das war, verstehen Sie, Spaß.
Und er hat dich dann ja überrascht bei der Aufklärung, indem er sich dieses Tattoo von Anouk wirklich hat machen lassen. Jetzt die Frage, da bist du jetzt so ein bisschen in Zugzwang?
Ich bin absolut im Zugzwang, weil ich bin jetzt ihm das noch schuldig.
Kommt weg.
Ja, komm. Ja, okay. Ja, aber sehr klein. Es muss zu mir passen. Ne?
Wir haben gerade über Eiszeit gesprochen. Das fand ich, Eiszeit natürlich ist ein Lied, was ich auch kannte. Und mir war aber jetzt gar nicht so bewusst, mir jetzt nochmal in der Vorbereitung, dass das ja praktisch schon ein Lied gegen den Klimawandel war, aber im Jahr 1982. Diese Zeile, wenn die Meere untergehen und die Erde bricht, dann hat kein Sprengkopf mehr irgendwo ein letztes Ziel. Es ist fast schon so ein bisschen, dass man Gänsehaut kriegt, wenn man sagt, das ist genau das Thema, so aktuell, viel aktueller geht's gar nicht. Was ich mich frage ist, wie hast du das damals, warum bist du damals als ja einer der wenigen Künstler auf dieses Thema schon so aufmerksam geworden und hast dazu ein Lied gemacht? Weil, seien wir ehrlich, 1982 war das Thema Klimawandel, Folgen des Klimawandels nicht ansatzweise so groß wie heute.
Naja, es gab ja schon etliche Interpreten, schon 10 Jahre vor oder einige Zeit vorher, die auf solche Konflikte Bezug genommen haben und vor diesem Hintergrund Lieder gemacht haben. Ich meine, Bob Dylan hat Blowing in the Wind gemacht, nicht ohne Grund, Vietnam und die ganzen.
Ich meine jetzt auch eher deutsche Künstler, genau, ja?
Ja, also ich habe wie Millionen andere Menschen in unserem Land Angst davor gehabt, dass diese Konfrontation mit den ganzen atomaren Potenzialen auf beiden Seiten irgendwann zu einer Eskalation ungeahnter Dimension führen würde. Und ich wusste nicht, dass 63 anlässlich der Situation in Kuba eine solche Nähe schon mal da war. Und auch später sich einige Dinge zugetragen haben, die in die Nähe einer solchen Auseinandersetzung geführt hätten. Ja. Und es war einfach unsere Möglichkeit, unsere Angst zu artikulieren.
Aber gleichzeitig mit dieser Verbindung zu dem Klimawandel damals, weil das war damals ja noch nicht so man konnte es absehen, aber dass es so in der Öffentlichkeit war, wie heute, war es natürlich nicht.
Naja,
für uns schon, weil wir kriegten ja mit, was für Argumente ins Feld geführt wurden bei dieser enormen Aufrüstungswettlauf, der stattgefunden hat, zu dem wir jetzt schon wieder neigen. Ja. Abschreckung als die ultimative Möglichkeit, eine Eskalation zu vermeiden. Das kann man so sehen, aber zu welchem Preis und mit welchen Risiken?
Ja. Wie siehst du das heute? Man denkt so, es ist alternativlos nach all dem, was passiert. Wir haben das gestern erlebt oder viele haben das gestern gesehen, wie Donald Trump und Zelensky, der Präsident der Ukraine, aneinander geraten sind. Und nun gibt es den großen Ruf, Europa muss aufrüsten, und man hat das Gefühl, dass die Geschichte wiederholt sich an dem Punkt dann doch. Ne?
Ich verstehe, dass Europa eine eigenständige Position beziehen muss, auch in dieser Frage, und nicht dauernd irgendwie am Rockzipfel der Vereinigten Staaten hängen kann, wie das über Jahrzehnte passiert ist und was daraus geworden ist und mit welchem Effekt wir es jetzt zu tun haben. Das kann man ja jeden Tag mehrfach in den Medien nachvollziehen. Ich finde es schade, dass die Menschheit vor der Erfahrung von zwei Weltkriegen nicht gelernt hat, mit dieser Bedrohung richtig umzugehen. Ich finde es schade, dass an manchen geschichtlichen Stellen, auch der nahen Vergangenheit, an manchen Wegkreuzungen, wir falsch abgebogen sind, statt Diplomatie zu bemühen, gesetzt haben auf Verhaltensnormen des Kalten Krieges. Ich hatte gehofft, nachdem die Mauer gefallen ist, wie viele andere Menschen auch auf der ganzen Welt, dass diese Konfrontation so nicht noch einmal nötig sei. Ja. Die vielen guten Absichten und die vielen guten Ansätze, die es in der Bevölkerung, in den Gesellschaften unserer Welt gibt, werden ja immer wieder leider konterkariert durch Egomanie, durch Gier, durch Machtgelüste ganz weniger Menschen. Und dass diese wenigen Menschen die ganze Menschheit in dieser heftigen Form drangsalieren, bedrohen etc., das erschreckt mich. Und ich glaube, dass wir mit Waffen nicht ans Ziel kommen. Das glaube ich ganz entschieden. Diese Quadratur des Kreises hinzukriegen, ich habe genauso wenig eine Lösung parat wie die meisten anderen Menschen auch, oder wie wahrscheinlich alle. Ich sehe nur, was in Gaza passiert, ich sehe, was in der Ukraine passiert. Ich bin keiner, der die Aggression Russlands in irgendeiner Form rechtfertigen würde. Da gibt es nichts zu rechtfertigen. Genauso wenig wie die Menschenrechtsverletzungen in Gaza von beiden Seiten. Aber ich bedauere es zutiefst, dass wir nicht in der Lage sind, friedlich miteinander auszukommen. Ja. Und ich hoffe, dass die vernünftigen Entscheidungsträger in unseren Gesellschaften so viel Weitsicht besitzen, Initiativen zu ergreifen, die an einer solchen Kollision vorbeiführen.
Wir haben über deine Kinder gesprochen, und alle, die Kinder haben, haben ja immer so diese Hoffnung, den Kindern eine Welt zu hinterlassen, die vielleicht noch besser ist als die Welt, die wir jetzt gerade erlebt haben. Das macht einen dann auch noch aufmerksamer für viele Dinge. Hast du tatsächlich die Hoffnung, dass Anouk und Yaris am Ende in einer besseren Welt oder einer Welt aufwachsen, die mindestens so gut sind? Erste Frage. Und die zweite, man hofft ja auf Eltern immer, dass die Kinder es besser haben als man selber. Kann man das hoffen, wenn der Vater einer der erfolgreichsten deutschen Musiker ist?
Ich glaube, dass wir viele Möglichkeiten verspielen. Ich sehe unsere Existenz wie ein gefülltes Glas Wasser, vielleicht ein etwas simpler Vergleich. Aus diesem Wasser verschwenden wir seit geraumer Zeit permanent tröpfchenweise, manchmal auch in einem kleinen Schwall Wasser. Es wird nicht auffüllbar sein. Das ist das Gesamtaufkommen, das wir haben. Mit anderen Worten, wir verspielen die Ressourcen, die wir haben, um Kindern eine solche Welt zu erhalten. Ja, wenn wir unsere ganze Kraft, die wir besitzen als Gesellschaften, in die falschen Entscheidungen hinein investieren, dann fehlt uns das bei der Bildung, dann fehlt uns das im Gesundheitswesen, dann fehlt uns das im Aufbau einer selbstbestimmten Gemeinschaft. Ja? Und deswegen ist es auch wichtig, darüber sich im Klaren zu sein, wann man damit aufhören muss, weil man dann nichts mehr übrig hat, um diese Zukunft, von der du sprichst, zu gestalten.
Stimmt mein Eindruck, dass du im Laufe deiner Karriere auch tatsächlich ein immer politischerer Mensch geworden bist? Du hast gerade gesagt, als auf der Fahrt hierher nach Hamburg hast du irgendwie 3 Stunden lang Deutschland, ja. Deutschland Radio, Deutschlandfunk gehört, eins von beiden. Deutschlandfunk gehört, das heißt offensichtlich hast du ja, man denkt ja so ein Musiker, der hört die ganze Zeit Musik, aber nee, du hast die ganze Zeit Nachrichten gehört.
Ja, ich hab das eingeschaltet, weil ich den Sender eigentlich mag, weil er aus meiner Sicht sehr differenziert berichtet über Dinge, die uns zu interessieren haben. Und es war fesselnd, weil es ging genau um die Situation und die Meinung der Menschen bei uns im Land nach den Wahlen und wie sie jetzt die Perspektive einschätzen, die man ihnen versprochen hat und ob das, was da versprochen wurde, eingehalten wird, ob es zu Widersprüchen kommt oder ob es ganz einfach irgendwann mal zu dem Punkt führt, ich hoffe nicht, dass man diese Versprechen, die man abgegeben hat, gar nicht umsetzen kann.
Beneidest du Friedrich Merz um den Job, den er kriegt? Ich nicht.
Nein, beneide ich nicht, weil es ist eine, egal wie man ihn jetzt sieht, auch da gehen die Meinungen ja ein bisschen auseinander, es ist immer eine enorme Verantwortung, in einer solchen Position Entscheidungen zu treffen. Dieses Risiko haben alle namhaften Politiker und Volksvertreter. Ich finde ja immer, dass diese Herrschaften dem Volk dienen und nicht umgekehrt. Diese Verantwortung ist nicht leicht zu tragen, weil sie mit Konsequenzen verbunden sein kann, die erheblich sind. Wenn wir überlegen, welche Situation entstanden war durch den Zusammenbruch der kommunistischen Gesellschaften und welche Konfrontation daraus hervorgegangen ist, mit welcher Bedrohung, mit welchem Bedrohungspotenzial und so weiter. Da als Politiker den richtigen Weg zu finden, das muss sehr belastend gewesen sein und das hört ja nicht auf, das ist heute auch nicht anders. Also ich kann nur wünschen, dass wir in der Gesellschaft wir haben das vorhin schon angesprochen, zu einem Konsens kommen, der unserem Land dient und nicht einer Partei und nicht einem einzelnen Menschen. Es geht um die Sache und die Sache ist, unserer Gesellschaft hier in Deutschland, ihr zu dienen, das ist das höchste Ziel, nichts anderes.
Vielen Dank. Wir kommen auf die letzten Minuten und das wird natürlich jetzt noch ein bisschen leichter, weil wir müssen jetzt, das darf ich jetzt einmal gestehen, ich werde jetzt Fragen stellen, da werden die ganzen Superfans wahrscheinlich sagen, oh, kennen wir alles schon, aber ich möchte es unbedingt wissen, ich gebe es zu, ich liebe Es war Sommer, ist eines meiner absoluten Lieblingslieder und das ist wahrscheinlich hoffentlich bei anderen auch so, weil da sind Sätze drin, sozusagen, die wie Romane sind, und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Ja, das ist so, als wenn du, da gibt es manche Romane, wo du nicht mehr erfährst auf 400 Seiten. Aber ich habe so viele Fragen. Die erste Frage ist, ich war 16 und sie 31. Warum war sie nicht 32? Erste Frage, eine Peter. Kleine, und die zweite, wie viel eigenes Erfahren steckt in diesem Lied. Jetzt habe ich mal die Chance, das endlich mal zu klären.
Also, ein Kavalier schweigt. Und dass sie nicht 31, sondern vielleicht auch 32 hätte sein können, dazu müssten wir den Texter Gregor Rotschalk befragen, denn okay, der hat den Text geschrieben. Ja. Im Grunde genommen ist das nur ein Gleichnis,
ja.
Ja, zu einer vorstellbaren Situation. Ja.
Ist es eigentlich, nee, gibt es, frage ich gerade, ich sag, das ist, für mich ist einfach, das ist mein Lieblingslied von dir. Hast du ein Lieblingslied von dir? Ein Lieblingslied.
Ein Lieblingslied?
Von dir? Weil man, ich weiß jetzt, alle Künstler sagen immer, es ist wie mit Kindern, man mag alle Kinder gleich, aber vielleicht hast du ja ein Lied, wo du sagst, das ist tatsächlich mein Lieblingslied von mir.
Da gibt es einige. Einige haben wir auch angesprochen. Und es gibt welche, die würde ich jetzt gar nicht erwähnen wollen, weil sie einfach genau das Gegenteil sind.
Also, ja. Okay, es gibt Lieder heute, wo du sagst, die hätte ich am liebsten nicht geschrieben, ja, oder nicht gesungen?
Gibt es. Gibt es.
Und sind da auch Lieder dabei? Also, wie ist das für einen Künstler, wenn man weiß, oh, ich mag dieses Lied nicht, aber die Menschen mögen es nun mal, dann singt man es trotzdem?
Nein.
Tatsächlich nicht. Also wenn jetzt irgendwie, ja, das ist ja schlimm.
Nein, ich muss ja, das nehme ich für mich in Anspruch. Ich möchte beim Spielen von Musik Spaß haben.
Ja.
Und wenn ich nicht keinen Spaß habe, dann muss ich auch nicht spielen.
Okay. Dann hoffe ich sehr, dass es nicht mal SV Sommer treffen wird. Du hast jetzt nochmal in dem Klartext Verlag, der wie das Hamburger Abendblatt zu Funk gehört, ein Buch gemacht, einen wunderbaren Bildband, Kein Weg zu weit. Mich würde interessieren, als der Verlag auf dich zugekommen ist, da könnte man ja, ich weiß das aus eigener Erfahrung, als ich habe mal eine Biografie über Markus Lanz geschrieben und bin dann auf Markus Lanz zugekommen und gesagt, ich würde gerne eine Biografie über sie schreiben, und dann sagt er nur über meine Leiche. Nun muss man sagen, er lebt und die Biografie ist trotzdem erschienen. Wie war das bei dir, als diese Anfrage kam? Weil du hast ja schon, wir haben schon mal letztes Mal über dein Buch gesprochen. Was war dann?
Naja, es war auch ein bisschen anders. Ich bin eigentlich mit dieser Idee angetreten.
Okay.
Es war nicht umgekehrt.
Ach so.
Ich habe gefragt, besteht das Interesse, einen solchen Bildband zu machen? Und mir gegenüber saß ein Freund, der das zu entscheiden konnte.
Mhm.
Und er sagte, erzähl mal, was du vorhast. Mach mal die Box auf und lass die Katze aus dem Sack. Und dann habe ich gesagt, es gibt Stationen, Begegnungen mit interessanten Menschen, die wir in Bilder festgehalten haben. Wir haben ein relativ umfangreiches Material vorliegen und daraus könnte man diese 5 Jahrzehnte abbilden. Das haben wir dann versucht, mhm, und damit waren wir alle happy, und so ist das zustande gekommen. Der Aufhänger zu der ganzen Geschichte war diese letzte Tour voriges Jahr.
Mhm.
Ja. So ein Bildband, vor allem dann, wenn es auch Fotos gibt, die noch nirgendwo veröffentlicht worden sind.
Zum Beispiel auf Traktoren?
Da gibt es etliche.
Ja.
Ja. Eine kleine Leidenschaft.
Nein. Das wusste ich nicht. Ich dachte, Motorrad ist deine Leidenschaft. Jetzt aber Traktorfahren ist anscheinend auch eine Leidenschaft.
Also im Grunde genommen, ich habe da wirklich ein bisschen eine Schere im Kopf. Alles, was sich da irgendwie mit Motoren bewegt, interessiert mich, es sei denn, es ist in der Luft, das ist dann weniger.
Okay.
Also, das war eher mein Papa, der war verliebt in Flugzeuge und ich eigentlich auf alles, was irgendwie am Boden sich bewegt. Aber nein, so ist es, dass der Band entstanden, und ich habe dann mich gefreut über die Reaktionen unserer Fans, die mit dem Buch ein bisschen was anfangen konnte.
Dir ist etwas gelungen, was quasi mit einem Bildband eigentlich unmöglich ist. Es ist auf die Spiegel-Bestsellerliste gekommen, dieses Buch.
Ja.
Ja, kann man ja mal sagen. Also
wir haben uns, in der Tat, das ist eine Möglichkeit, eine Arbeit zu beurteilen. Letztlich, glaube ich, hätte das nicht stattgefunden, wenn der Inhalt nicht irgendwie dazu Anlass gegeben hätte. Ja. Ich glaube, es ist der einzige, den es gibt von uns in dieser Art, und es wird auch der einzige bleiben, weil noch einmal fünf Jahrzehnte, das schaffen wir nicht und wollen wir auch nicht schaffen. Bin zufrieden mit dem, was ich
bisher gemacht habe. Interessant, wollen wir auch nicht, wenn es die Möglichkeit gäbe?
Nein. Also ein Leben, hat jemand mal gesagt, reicht, wenn man das Glück hatte, dass es gut verlaufen ist. Also mir zeigt so eine Arbeit dann auch, manchmal gucke ich jetzt rein mit ein bisschen Abstand, mir zeigt dann ein solches Spiegelbild, was für ein unwahrscheinlich tolles Glück wir hatten, 5,5 Jahrzehnte, und vielleicht kommen ja noch ein paar Jahre drauf, an einer solchen Treppe überhaupt hinlegen zu dürfen, zu können und so weiter. Das ist ein unglaublicher Umstand.
Und da will ich jetzt gar nicht mehr was oben drauf setzen. Lieber Peter, vielen Dank für diese wirklich berührenden und bewegenden, interessanten und lustigen 90 Minuten. Vielen Dank.
Ich habe zu Dank. Danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.